Ganz herzlich guten Morgen. Ich freue mich, den zweiten Teil oder meinen zweiten Teil zum Thema geistlichen Missbrauch mit euch zu teilen. Und die Frage ist ja immer, was dann? Und wir haben das letzten Sonntag etwas angeschaut. Florian Sondheimer hat uns vorletzten Samstag darüber gelehrt. Und ich möchte mit euch heute etwas über den Heilungsprozess anschauen. Und mir ist klar, alles kann ich nicht sagen. Das ist viel zu viel. Abschließend dieses Thema behandeln ist unmöglich. Aber ich möchte euch eine Idee mit auf den Weg geben, die ich glaube, oder von der ich glaube, dass Gott sie uns auch geschenkt hat und uns die Möglichkeit gibt, eben mit solchen Verletzungen, die durch den Missbrauch entstanden sind, auch zurechtzukommen und uns eine gewisse Leitlinie geben, wie wir damit umgehen können. Ich denke, dass jeder von uns vom Missbrauch betroffen ist und genauso wie jeder Mensch auch von Missbrauch betroffen ist. Sobald wir ein gewisses Alter erreichen, ich denke so mit 5 Jahren oder so, werden wir in die von anderen Menschen missbraucht. Es geht nicht um den sexuellen Missbrauch, ganz klar, sondern um ein viel größeres Thema. Jeder von uns hat also Missbrauch erlebt und so gesehen bin ich eben auch ein Kind des Missbrauchs geworden. Das heißt, der Missbrauch hat einen Einfluss auf die Art und Weise, wie ich reagiere, auf die Art und Weise, wie ich lebe, wo ich sehr vorsichtig werde dann oder vielleicht auch in eine Lethargie hineinfalle. Jeder von uns ist also davon betroffen und wir haben verschiedene Mechanismen entwickelt, wie wir damit fertig werden. Das eine ist, wir versuchen diese Gedanken einfach auszuradieren, also als nicht existent und ignorant gehen wir dann an das Problem heran. Die andere Möglichkeit ist, dass wir auch sagen, ja, es ist halt normal und dass wir uns damit abfinden und dann nicht weiterkommen an gewissen Themen unseres Lebens. Und ich fürchte auch, dass jeder von uns schon einmal selber in die Rolle des Täters hineingeraten ist. Nicht absichtlich, sondern sehr oft gedankenlos, als Reaktion vielleicht auch darauf, dass wir selber missbraucht worden sind. Was kannst du machen, wenn du selber missbraucht erlebt hast? Brauchst du Hilfe? Brauchst du immer Hilfe, wenn Missbrauch in deinem Leben geschehen ist? Und wenn du diese Frage mit einem Ja beantworten kannst, ist auch die Frage, von wem und wie? Soll man einfach warten, bis alles vorbei ist? Kennt ihr die Geschichte von der Maus im Milchhafen? Ich möchte euch die Geschichte kurz erzählen. Es ist also eine Maus, die fällt in einen Milchhafen hinein und sie hat 2 Möglichkeiten. Sie überlegt sich, ich kann entweder stillschweigend sein und in der Milch ersaufen oder ich kann versuchen, so lange zu paddeln, bis da genügend Rahm unter meine Füße gekommen ist. Und dann kann ich da wieder raus. Diese Geschichte wird oft von der Psychologie erklärt und sagt also, paddle mal toll, bis vielleicht aus der Milch Rahm wird. Nun, die Psychologie hat in diesem Fall leider nicht ganz recht. Wie so oft, Psychologie alleine hilft uns wenig in solchen Themen. Warum? Ich denke, das eine, und ich habe mir das als Bild ausgemalt, es gibt auch andere Mäuse in diesem Milchhafen. Und Mäuse, die im selben Milchhafen sind, die können uns nicht helfen. Hilfe muss von außen kommen. Und diejenigen, die etwas Physik haben, die wissen, in einem Milchhafen, wenn ich da einen Liter Milch habe, dann gibt es nicht einen Liter Rahm, oder? das ist euch auch klar. Sondern es trennt sich der Rahmen vom Wasser und dann haben wir viel Flüssigkeit. Darum ist dieses Bild eigentlich nicht zutreffend. Was würde also helfen? Ich denke, nur wer laut um Hilfe ruft, dem kann geholfen werden. Aber viele Menschen sind zu stolz, um laut um Hilfe zu rufen. Und so gehen sie sang- und klanglos still in diesem Milchhafen unter. Ich habe mir mal einige Fragen gestellt, nämlich die erste Frage, und die hilft uns immer, wer kann dir nicht helfen? Sicher nicht helfen können die Leute, die im selben Milchhafen schwimmen. Leute, die vielleicht Mitleid haben mit dir und dir sagen, ja, ich habe das auch schon erlebt, ist so schlimm, wie es dir geht. Und dann geben sie dir vielleicht einen Rat, wie du damit umgehen kannst. Aber das ist ein Rat, der dich nicht wirklich frei macht. Es gibt zwei mögliche Arten von Rat, die in einer solchen Situation hineingegeben werden sind, können. Die einen raten dir, vergiss es doch, ignoriere es doch einfach. Aber die Schmerzen, die Verletzung bleibt, auch wenn wir das ignorieren. Und die anderen raten, den Täter anzuklagen, Krach zu machen. Und das tut vielleicht im Augenblick mal gut, so wirklich seine Meinung zu sagen und die Leute zu konfrontieren, die an uns schuldig geworden sind. Aber unter dem Strich bleibt der Schmerz. Und dann gibt es vielleicht noch eine religiöse Antwort darauf. Und die religiöse Antwort wäre dann, ja, bring doch das ganze Zeugs unter das Kreuz. Es ist eigentlich eine gute biblische Antwort, aber hilft das wirklich? Also ich stelle die Frage, hilft das wirklich, wenn wir das einfach so unter das Kreuz bringen? Als Pastor muss ich natürlich sagen, ja klar bringt es das etwas, wenn wir das unter das Kreuz bringen. Aber ich sage auch ein Aber dazu und das ist mein nächster Punkt. Was kann dir helfen? Was kann dir wirklich helfen? Und Jesus hat seinen Jüngern etwas ganz Interessantes gelehrt in Johannes 8, 31. Er hat ihnen gesagt, zu den Juden, die an ihn glaubten, sagte Jesus nun, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich denke, darin ist ein großes Geheimnis, gerade auch im Umgang mit Missbrauch. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, das ist wichtig, ein wichtiger Prozess, und die Wahrheit wird euch frei machen. Es sind also zwei Schritte. Im Missbrauch, der von jedem von uns ein Teil des Lebens ist, und das ist die Wahrheit, diese Wahrheit zu erkennen und dann eben frei zu werden davon. Das heißt, dass diese Wahrheit keinen Einfluss mehr hat auf mein Leben. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen, und darum möchte ich einige Fakten mit euch anschauen. Auch als Gemeinde, aber auch in eurer Familie und egal wo wir sind, passieren gewisse Dinge. Es gibt nämlich Täter. Es ist gemein, das so zu sagen, aber es ist ein Fakt. Wir sind umgeben mit Menschen, die uns Schmerzen zufügen, die Täter sind, die uns da und dort missbrauchen. Nicht immer absichtlich, aber es passiert immer wieder. Manchmal aus Gedankenlosigkeit. Dann sind wir auch umgeben von Helfern, von Menschen, die es gut mit uns meinen, die uns helfen wollen, aber das vielleicht nicht unbedingt schaffen, weil sie eben selber im gleichen Milchhafen drin stecken. Und dann sind wir ganz sicher umgeben von einer großen Gruppe von Opfern, von Menschen, die eben auch Missbrauch erlebt haben. Und das ist in jeder Gemeinde so. Sonst wären wir perfekt und die perfekte Gemeinde, gibt es einen Spruch, oder? Die ist dann sofort nicht mehr perfekt, wenn ich dazu komme. Es ist wichtig, dass wir uns mit diesen Fakten vertraut machen. Und ich spreche, wie gesagt, nicht nur vom geistlichen Missbrauch, sondern jeder Art, wo wir unsere Stellung ausnutzen, um jemanden zu einem bestimmten Verhalten zu zwingen, das er eigentlich gar nicht haben möchte. Ich denke nur an die Corona-Impfung, so in Klammern, oder? Man sagt, ja, es ist freiwillig, aber man tut alles, um uns dazu zu überreden, zu zwingen, zu sagen, du bist unsolidarisch, wenn du dich nicht impfen lässt. Und so geschieht es eben auch überall in unserem Leben, dass wir dann empfinden, ja, wir sind ja unser, oder aus Solidarität lassen wir uns vielleicht missbrauchen. Es ist also wichtig, dass wir erkennen, wer wir sind, wie ich gestrickt bin, wo der Missbrauch in meinem Leben geschieht. Und ich habe mir da einige Punkte zusammengestellt, nämlich wer ist dieser missbrauchte Mensch? Oft belügen wir uns nämlich selbst. Sagen, ja, nein, also mir macht das gar nichts, ich mache das alles freiwillig und alles ist in Ordnung. Wer ist also der missbrauchte Mensch? Und ich habe mir einige Punkte aufgeschrieben, vielleicht spezifisch für eine Gemeinde zugeschnitten, aber ich denke, es könnte auch ein Verein sein oder in einer Firma. Also ein missbrauchter Mensch ist eine Person oder eine Persönlichkeit, welche gute, beständige Lebensbeziehungen wünscht. Das wollen wir, glaube ich, alle, oder? Gute Beziehungen haben zu unseren Mitmenschen, die beständig sind, die lange andauern, nicht nur so ein, wie heißt es, Overnight Stand oder Lebensabschnittsbeziehung oder so ähnlich, oder? Also wir möchten beständige Freundschaften haben. Und dann erleben wir, dass unser Wunsch eine Beziehungserschütterung erlebt. Das heißt, es passiert irgendwo durch eine Unachtsamkeit, dass die Freundschaft erschüttert wird, oder? Mir kommt da gerade ein Bild in Sinn dazu. Wenn ein Freund mit seiner Freundin abmacht, wir treffen uns um 6 Uhr am Tessiner Platz beim Bahnhof Enge, und der Freund steht da und wartet. Es ist 6:01, seine Freundin ist noch nicht da. Es ist 6 Uhr, es ist immer noch nicht da. Es ist 5:05, es ist immer noch nicht da. Es wird 6:10, 6:20. Die Enttäuschung wird immer größer. Der Glaube, die Beziehung wird erschüttert. Dann kommt sie hoffentlich, oder? Und hat dann irgendeine Ausrede, hoffentlich eine gute, die man glauben kann. Aber so werden unsere Beziehungen auf eine ganz normale Weise erschüttert, weil wir jemand etwas versprochen hat und der andere das erwartet, aber ich das gar nicht erbringen kann, selbst beim besten Willen. Und so werden alle unsere Beziehungen irgendwann mal enttäuscht. Wir haben uns getäuscht. Wir haben uns getäuscht, dass ich 6:00 am Tessiner Platz sein kann und der andere hat sich vielleicht getäuscht, dass ich das wirklich auf den Termin schaffe. Und je besser wir einander kennen, desto einfacher wird das. Ich weiß, dass gewisse Leute 5 Minuten zu spät kommen und andere 20 Minuten zu spät. Und wenn ich das weiß, kann ich mich ein wenig einrichten. Aber es erschüttert eigentlich unsere Beziehung. Es macht etwas kaputt, das zwischen mir und dem anderen Menschen ist. Und dann kommt zum Glück in der Regel hoffentlich unsere Resilienz, also unsere Widerstandskraft zum Tragen, die an das Gute im Anderen glaubt. Die hofft, das nächste Mal kommt er dann pünktlich, weil ich werde wieder um 6 Uhr da sein, wenn wir das so abgemacht haben. Und das ist in 1. Korinther 13, 13, die berühmte Stelle, wo sagt, die uns sagt, es ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Und in dieser Weise haben wir vor allem auch in der Gemeinde, aber auch in Freundschaften eine Art, eine doppelte Bindung. Wir glauben an das Gute in unserem Nächsten und wir versuchen, das irgendwie festzumachen. Wir halten daran fest und wir hoffen, dass es das nächste Mal klappt. Und wir haben so viel Liebe und der andere hat ja auch Liebe. Das müsste doch eigentlich müsste das doch gehen, dass wir einander vertrauen können, dass wir pünktlich sind. Das ist nur ein Bild für die Beziehung, die Pünktlichkeit, oder? Und wir versuchen und wir glauben jedes Mal, dass es dann doch klappt. Und gerade im Glauben haben wir den Wunsch eben nach dieser Beziehung, nach dieser Einheit, auch in der Gemeinde. Wir versuchen es doch. Und werden immer wieder enttäuscht. Und darum habe ich mir einige Phasen für eine missbrauchte Person in der Gemeinde auch aufgeschrieben. Was passiert, wenn jemand neu in die Gemeinde hineinkommt? Und er bleibt. Hoffentlich fühlt er sich angezogen, er findet die Atmosphäre toll, die Musik, der Predigtstil, die netten Leute, die alle da sind und die sich um einen kümmern, der Kaffee, den es am Schluss gibt. Das sind doch alles tolle Dinge. Und eine Weile später finde ich vielleicht sogar meinen Platz in der Gemeinde. Ich merke, ich bin willkommen. Wenn ich jeden Sonntagmorgen dabei bin, ist das toll und schön. Und die Menschen sind nett zu mir und wir genießen es. Ich beginne mich zu engagieren. Ich möchte teilhaben. Ich mache vielleicht sogar finanziell gewisse Gelder frei, um Anteil zu haben an der Gemeinde. Und dann irgendwann merke ich, es gibt eine Diskrepanz zwischen meiner Erwartung und den Tatsachen. Und dann sind wir eben enttäuscht. Enttäuscht. Das heißt, wir haben uns getäuscht, weil wir haben erwartet, dass die Christen so perfekt sind wie Christus. Aber sind sie noch lange nicht. Sondern sie sind auf dem Weg dazu. Und ich hoffe, es ist keiner da, der jemand anderen bewusst extra enttäuscht. Aber es passiert auch mir immer wieder, dass ich Menschen enttäusche und es tut mir leid. Aber ich bin auch nur ein Mensch, genauso wie du. Und dann beginnt oft ein Kampf. Auch in der Gemeinde oder in der Familie oder wo immer das dann ist, nämlich ich kämpfe um meinen Standpunkt. Ich sage, das wäre doch oder das ist doch richtig oder der müsste doch jetzt, vor allem wenn er der Pastor ist, oder der müsste doch jetzt das und das machen. Ich bin ja so ein Armer oder eine Arme und er müsste doch sehen, dass es mir nicht gut geht und er müsste doch jetzt auf Besuch kommen oder er müsste mir doch jetzt, weiß ich was. Und dann realisiere ich, dass es so nicht geht, dass es einfach nicht funktioniert. Und ich werde darüber traurig und Hoffnungslosigkeit kann sich vielleicht dann in meinem Herzen breit machen. Und dann habe ich die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, nämlich die Entscheidung zu gehen oder die Entscheidung zu schweigen. Die Enttäuschung ist da. Ich entferne mich von mir selber. Das ist übrigens etwas, das in beiden Fällen passiert. Ich entferne mich von mir selber, von meinen Erwartungen, von meinen Wünschen. Entferne ich mich und finde mich einfach irgendwie damit ab, dass etwas nicht stimmt. Dass irgendwo, wo ich Harmonie erwartet habe, das Ganze nicht mehr zum Stimmen zum Passen kommt. Und ich entferne mich damit eben auch von meiner eigenen Persönlichkeit, von meinen Wünschen, von dem, was ich gerne geben würde in eine Gemeinde oder Familie und von dem, was ich dann wirklich noch gebe. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich gehöre auch zu diesen Menschen, die genau in dieser Situation immer wieder stehen, auch aus einer gewissen Vorsicht, und man beginnt sich sein Innerstes zu verleugnen. Und wir könnten jetzt traurig sein und sagen, ja, das ist halt Fakt. Damit müssen wir leben. Das hilft alles nichts. Wir sind wie in einem Hamsterrad gefangen. Wir können uns verweigern, es hilft nichts. Wir können es akzeptieren, es hilft nichts. Wir können nichts tun und es hilft auch nichts. Und für mich war dann die Frage, wie also kann Heil im Leben eines Opfers geschehen? Das wäre ja schön, oder? Wenn Heil wieder geschehen würde. Ist es eine Möglichkeit, die Gemeinde zu verlassen? Würde dann die Wunde geheilt? Glaube ich nicht, oder? Weil wir nehmen die Verletzung mit. Oder wäre es einfach zu sagen, ja, ich ordne mich unter und ich schweige dann einfach? Hilft das etwas? Glaube ich auch nicht. Eine dritte Möglichkeit ist, dass ich vom Opfer zum Täter werde und versuche, eine Machtposition einzunehmen, bei der ich eben die anderen verletze und mich vielleicht ein wenig besser dadurch fühle, dass ich über andere bestimmen kann. Aber auch das hilft nicht wirklich. Das alles sind ganz schlechte Lösungen, weil sie uns nicht weiterhelfen. Weil die Schmerzen bleiben, die Verletzungen bleiben, die verletzten Menschen bleiben und ich selber bleibe auch in genau dieser Rolle. Oft passiert es ja, dass diese Dinge unabsichtlich getan werden. Und die Frage ist, was kann ich aktiv dagegen tun, dass so etwas nicht geschieht oder dass ich aus diesem Hamsterrad, das sich ständig dreht, dass ich da rausspringen kann. Ich habe mir da einige Punkte aufgeschrieben, auch was kann ich als Opfer dazu machen. Und ich möchte das einfach mit euch teilen, vielleicht hilft euch das. Das eine ist, dass wir unser Gemüt, unsere Seele versuchen zu stabilisieren und sensibel zu machen für das, was geschehen ist. Am besten hilft uns da die Bibel weiter, weil die Bibel ist so voll Weisheit. Wenn wir nur die Sprüche schon lesen oder wenn wir die Aussagen von Jesus Christus lesen oder wenn wir darüber nachsinnen, was Paulus dem Timotheus für Ratschläge mit auf den Weg gegeben hat. Dass wir realisieren, es gibt eben nicht nur Täter und Böse, sondern es gibt Menschen, die es gut gemeint haben und nur das Beste für uns wollten und trotzdem ist es schief gelaufen. Das ist mir in meiner Ehe schon sehr oft passiert. Ich wollte eigentlich nur das Beste. Und es ist passiert. Und ich bin traurig darüber geworden und meine Frau auch. Es war nicht böse Absicht. Ein zweiter Punkt ist zu verstehen, wie die Menschen, mit denen wir zusammenleben oder die uns eben vielleicht missbraucht haben, was in ihnen vorgegangen ist. Zu verstehen, warum das jemand etwas gemacht hat. Und das ist eben ein weiter wichtiger Punkt. Wir müssen darüber reden. Wenn wir nicht darüber reden, wenn wir das schweigend hinnehmen, dann kann keine Erklärung folgen, kann auch keine Klärung der Situation folgen. Nur wenn wir reden, können wir uns dem Gegenüber auch erklären. Und vielleicht passiert es, dass daraus eine ganz neue Perspektive entsteht Und vielleicht kann ich dann das Verhalten des anderen sogar positiv werten, weil ich realisiere, er hat das gar nicht böse gemeint. Es ist bei mir einfach falsch angekommen. Ich habe ihn nicht verstanden. So könnten wir eine neue Lebensperspektive entwickeln und vorwärts gehen. Neues Vertrauen entdecken und aus dem Vorgefallenen etwas lernen. Neues Vertrauen gewinnen. Als Täter, wenn ich realisiere, dass ich jemandem Schmerzen zugefügt habe. Oft habe ich die Dinge ja nicht bewusst gemacht. Oft habe ich es nicht einmal bemerkt, dass ich den Nächsten verletzt habe. Die Erkenntnis über mein Handeln und mein Reden, wie das auf andere wirkt, ist sehr wichtig. Dass ich verstehe, wenn ich gewisse Worte brauche, was das im anderen auslöst. Wir reden da von einem Film, der plötzlich abläuft, wenn ich ein gewisses Stichwort sage oder eine gewisse Bewegung mache oder eine bestimmte Situation herbeiführe, dass das im anderen einen Film abläuft. Und oft ist dann der Zug schon abgefahren. Wenn der Zug anfängt zu rollen, dann passiert es einfach, ohne dass ich es will. Und wenn ich das realisiere, denke ich, ist es sehr wichtig, dass wir ein vernünftiges Gespräch miteinander haben, dass wir bekennen, das, was wir vielleicht gedankenlos gemacht haben und vor allem, dass es ja nicht unsere Absicht war, den anderen zu verletzen. Hier ist das Bekenntnis sehr wichtig und dann eben auch die Möglichkeit, die Möglichkeit, dass ich dem Nächsten zu verstehen gebe, dass ich die Bereitschaft mit mir bringe, mein Verhalten zu ändern, wenn das dann auch möglich ist. Ist nicht immer möglich. Genau, als Helfer, wie kann ich da gut reagieren? Ich denke, einer der wichtigsten Punkte ist eben auch die Erkenntnis, dass ich eigentlich nicht helfen kann. Es ist bitter, oder? Wir wollen ja helfen, aber wir können eigentlich gar nicht helfen. Wir können jemanden bestenfalls begleiten. Und wisst ihr, was das Begleiten ist oder bedeutet? Dass ich jemanden in seinem freien Willen begleite. Also ich nehme ihn nicht an der Hand und sage ihm, wo es durchgeht, sondern ich versuche mit ihm herauszufinden, wohin er gehen will, wohin er wirklich gehen will. Und dann begleite ich ihn da hinein. Begleiten heißt eben nicht die Führung übernehmen, sondern dem missbrauchten Menschen die Führung und die Entscheidung zu überlassen und ihn aber auf dem Weg zu begleiten. Und dann ist es wichtig, eben zuzuhören und nicht ständig Salz wieder in die Wunde zu streuen. Wenn wir mit jemandem auf dem Weg sind, dann ist der Blick zurück manchmal hilfreich, aber oft ist es eben Salz in die Wunden streuen. Viel mehr hilft, den Blick aufzuheben, nach vorne zu schauen. Manchmal ist es wichtig, zurückzuschauen. Ich habe mir zwei Punkte aufgeschrieben, wo der Blick zurück, wie der heißt, sehr wichtig ist. Wisst ihr wo? Der Blick zurück beim Autofahren, oder? Blick zurück in den Rückspiegel, bevor du die Spur wechselst. Und wenn du auf der Toilette warst, ist der Blick zurück auch hilfreich. Weil wenn da noch etwas übrig geblieben ist, sollte das in Ordnung gebracht werden, oder? Und ich denke, diese beiden Bilder passen sehr gut. Aber das machen wir einmal. Und dann schauen wir wieder nach vorne. Und ich denke, das Wichtigste, das ein Helfer tun kann, ist, jemanden zu unterstützen im Blick auf die Zukunft. Ihm Hoffnung zu geben. Und nicht zu sagen, du bist halt ein Armer. Ist jemand von euch arm? Ich hoffe nicht. Fühlst du dich arm? Ich hoffe nicht. Mein Vater hat mir mal eine ganz wichtige Lektion gelehrt, hat mir gesagt, wo es um Geld ging. Er sagte, weißt du, wir sind nicht arm. Wir haben einfach kein Geld. Und viele setzen das gleich, kein Geld haben und arm zu sein. Aber ich kenne viele Menschen, gerade auch im Balkan und in Afrika, die haben kein Geld. Sind die deswegen arm? Ich glaube nicht. Fühlen sie sich arm? Ich glaube nicht. Ich habe viele Menschen erlebt, die fröhlich, die dankbar sind und voll Hoffnung und erwarten, dass Gott etwas Gutes tut. Das heißt, dass wir unseren Blick eben nach vorne richten und nicht immer wieder in die Vergangenheit oder sogar auf den Täter fixieren und sagen, der muss noch leiden, dem zahle ich es noch heim, oder? Das ist eine ganz schlechte Lösung, weil das belastet dich. Lass es hinter dir und geh nach vorn. Wisst ihr, das Leben ist elend kompliziert, habt ihr das schon gemerkt? Unsere Seele ist unergründlich und darum habe ich noch einige Stellen oder einige Sätze für alle aufgeschrieben. Meine Seele ist unergründlich, damit muss ich leben, ich muss mit mir leben. Und ich muss für mich und die anderen erkennen, dass ich in einem Paradoxum lebe. Das heißt, es ist nicht einfach, das Leben von Hans ist nicht einfach, das Leben von mir ist nicht einfach. Und auch wenn ich manchmal gedacht habe, es wäre doch schön, ich könnte jetzt einfach mit jemandem tauschen, oder? Dem geht es immer so gut, der hat es so schön, der hat so viel Geld, der ist so reich, der ist so gescheit. Das hilft nichts. Auch diese Leute stehen in einem Paradoxum. Und dann ist es wichtig auch, dass wir Kontrolle und Abwehrmechanismen haben, die normal sind. Es ist nicht so, dass alle Menschen gut sind. Es ist auch nicht so, dass alle Gemüsearten genießbar sind oder dass alle Pflanzen gut sind. Sondern es gibt Pflanzen, die sind giftig. Es wäre also dumm zu glauben, dass alle Beziehungen zwischen den Menschen eine gute Art haben. Darum ist es wichtig, in gewissen Bereichen zu kontrollieren und wenn nötig eben auch abzuwehren. Aber wenn unser ganzes Leben nur noch daraus besteht, dass wir Kontrolle ausüben und dass wir uns überall abwehren, dann kommt das nicht gut. Und ich denke, für mich ist es auch wichtig, dass ich den Wunsch nach einer verlässlichen Beziehung habe. Das darf ich haben. Das ist richtig so. Das ist eigentlich normal so. Aber ich kann nicht mit der ganzen Welt eine verlässliche Beziehung haben. Manchmal ist es schwierig, eine Zweierbeziehung verlässlich zu gestalten. Und ist eine große Herausforderung. Aber da wenigstens diesen Wunsch, an diesem möchte ich arbeiten. Und ich bin ein Teil einer Beziehung. Ich bin mindestens 50% der Beziehung zwischen mir und meiner Frau. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Beziehungsweise, ich habe euch das schon gesagt. Jesus sagte dann, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus spricht also von der Wahrheit und nicht von einer Wahrheit. In der heutigen Welt gibt es ja viele Wahrheiten, oder? Wir sehen das im Coronavirus ganz typisch, oder? Wir sehen das aber auch in der Weltpolitik immer wieder. Es gibt so viele Wahrheiten. Und es gibt so viele Lügen. Was aber ist mit den Halbwahrheiten? Sind die gefährlich? Das Gefährlichste an den Halbwahrheiten ist, dass wir immer die falsche Hälfte glauben. Wir glauben immer an die falsche Hälfte. Eben die, die man uns nicht erzählt. Und schließlich glauben wir die jene Hälfte, die für uns leichter oder angenehmer ist. Und wir wollen die volle Wahrheit oft nicht, weil sie unbequem ist. Nur wo Wahrheit ans Tageslicht kommt, kann auch echte Vergebung geschehen. In Kolosser, oh, da ist noch der alte Text drin, ich habe den korrigiert, aber der ist noch nicht übertragen. Kolosser 3,13 müsste es heißen. Da steht es: Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Vergebung ist ein ganz zentraler Punkt im Heilwerden. Wenn wir nicht vergeben können, werden wir nicht Heil erfahren können. Das ist die Botschaft, die Jesus an verschiedenen Stellen uns immer wieder lehrt. Und eigentlich müsste man über das Thema Vergebung eine ganze separate eigene Predigt machen. Und vielleicht werde ich das gelegentlich auch mal tun dann. Ich möchte euch jetzt noch einige Bibelstellen mitgeben. Die findet ihr übrigens dann auch im Internet. Ich werde wieder ein PDF dazulegen. Wenn ihr das runterladen wollt mit der ganzen Präsentation und den Texten. Und dass ihr das auch noch einmal nachhören könnt. 1. Timotheus 2, 1 bis 7. Zuerst fordere ich die Gemeinde zum Gebet für alle Menschen auf. Zuerst fordere ich die Gemeinde, also uns, auf, für das Gebet für alle Frommen, für alle Menschen. Da gehören auch die weniger angenehmen dazu. Mit Bitten und Flehen, zu Fürbitten und Danksagen, besonders für die Regierenden und alle, die Macht haben. Wie viele Leute haben heute Macht? Unsere Politiker, aber nicht nur die von der Schweiz, sondern auch die von Österreich, von Deutschland, die von Amerika, die von Russland, die von China, von Nordkorea, die, denen gehört unser Gebet. Wir beten für sie, damit wir in Ruhe und Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das auch von Menschen geachtet werden kann. Das ist gut und es gefällt Gott, unserem Retter. Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Ich finde das ein ganz elementar wichtiger Vers für mich selber und auch für die Gemeinde. Es geht dann weiter und es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Jesus Christus, der Mensch wurde, der sich selbst als Lösegeld für alle ausgeliefert hat, damit wurde zur rechten Zeit das Zeugnis erbracht, dass Gott die Menschen retten will. Und dafür hat er mich als Verkündiger und Apostel gesetzt. Das ist die Wahrheit und ich lüge nicht, als Lehrer, der die nichtjüdischen Völker im Glauben und in der Wahrheit unterrichten soll. Das sagt Paulus von sich selbst. Und ich denke, in dieser Aufgabe stehen wir alle irgendwo. Und ich möchte euch einfach Mut machen, auch diese Stelle immer wieder mal anzuschauen und zu erkennen, welche Aufgabe wir haben. Gott hat Jesus als Vermittler auf diese Erde geschickt und wir sind die Vermittler dieser Botschaft. Weil er bezahlt hat für alle Menschen. Und ich rede hier nicht von Allversöhnung. Das hat gar keinen Platz in meiner Theologie. Aber ich rede davon, dass es der Wille Gottes ist, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dann noch Philipper 3, 18 bis 20. Und da geht es etwas härter an die Sache. Denn es gibt viele, von denen ich euch schon oft gewarnt habe und es jetzt unter Tränen wiederholen muss. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass sie Feinde vom Kreuz des Christus sind. Wisst ihr, was Feinde des Kreuzes von Christus sind? Menschen, die lehren, dass das Kreuz keine Relevanz mehr hat. Dass der Tod von Jesus keine Relevanz hat, dass die Auferstehung von Jesus keine Relevanz hat, dass das Bekenntnis der Sünden keine Relevanz hat, dass die Suche nach dem und die Nachfolge von Jesus Christus keine Relevanz hat, dass wir einfach so ein wenig fromm und humanistisch sein müssen. Und da sagt Paulus in Philipper 3, sie werden im Verderben enden. Denn ihr Bauch ist ihr Gott. Und sie sind stolz auf das, was ihre Schande ist. Sie denken nur an die irdischen Dinge. Doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter und unseren Herrn Jesus Christus. Und da möchte ich euch einfach Mut machen. Das ist das, worauf es ankommt. Vielleicht noch eine letzte Stelle, Hebräer 4, 12 und 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, das Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Es dringt in unser Innerstes und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimsten Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Vor Gott ist ja nichts verborgen. Und diese Erkenntnis über unserem Leben, denke ich, ist auch elementar wichtig, dass wir wissen, wir können vor Gott kein Theater spielen. Und diese Auseinandersetzung, gerade im geistlichen Missbrauch, da ist es so wichtig, dass wir bei der Wahrheit bleiben. Eben dieses zweischneidige Schwert, das Wort Gottes, das in diesem Bild zum Tragen kommt. Alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen da, vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen. Oh, jetzt bin ich etwas zu schnell gewesen. Ich habe noch etwas Kleines vorbereitet. Es gibt 5 oder eigentlich 6 verschiedene Gottesbilder, die unser Leben prägen. Und gerade wir in Freikirchen haben so oft eine bestimmte Vorstellung, wie Gott ist. Und diese Gottesbilder, die prägen unser Verhältnis zu Gott. Und darum ist es wichtig, dass wir versuchen, ein biblisches Gottesbild zu finden. Ich möchte die einfach ganz kurz mit euch durchgehen. Das eine ist das magische Gottesbild. Gott handelt willkürlich oder nur dann, wenn ich ganz bestimmte Regeln befolge und ich Gehorsam leiste. Das heißt, es ist der Gott, den ich gutmütig stimmen muss, damit mir nichts Schlechtes passiert, beziehungsweise dass er mir hilft. Das ist der eine, der magische Gott, so quasi der als Amulett funktioniert. Das zweite Gottesbild ist das ängstliche Gottesbild, nämlich Gott übt Druck auf mich aus. Er lässt dem Menschen keinen Handlungsspielraum. Er sagt, du musst das machen, so quasi wie die Eltern, wir manchmal im Hinterkopf haben, die sagen, das darfst du nicht und das musst du tun. Dann kennen einige vielleicht einen zornigen Gott. Gott wendet sich ohne Grund von uns ab und er ist unzuverlässig unserer Meinung nach und er ist zornig über alles, was wir nicht so gut gemacht haben. Dann gibt es viele Christen, die glauben an einen Wohlstandsgott, oder? Das heißt, wenn ich einen Zehnten gebe, wenn ich morgen ein Kapitel in der Bibel lese und beim Essen und bevor ich ins Bett gehe, schlafe, dann wird, bete, dann kann ich Gott gut stimmen und dann wird er mir Wohlstand schenken und Reichtum und Gesundheit. Und wer krank ist oder arm, der ist selber schuld, der hat diese Gebote nicht eingehalten. Ist auch ein Gottesbild. Und dann gibt es noch den netten Gott, den kennen wir auch alle, oder? Der wird oft gepredigt. Der Gott, der verzichtet auf die Grundsätze der 10 Gebote und der Richtlinien, die er uns gegeben hat. Und er ist nur Liebe und er hat uns alle lieb und darum muss er auch mich schlimmsten Sünder annehmen. Das sind 5 unbiblische Gottesbilder, die aber in sehr vielen Gemeinden da sind. Und dann möchte ich zum biblischen Gottesbild kommen. Oh, da ist jetzt alles auf einmal erschienen. Das wollte ich nicht. Aber es ist jetzt halt so. Das biblische Gottesbild. Das biblische Gottesbild richtet sich daran, dass Gott der Schöpfer der Welt und eben auch der Schöpfer von mir ist. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen. Wie gute Eltern freut er sich an den Kindern, die sich auch freuen und die Fortschritte machen. Er freut sich über das erste Wort, über das Lachen, die ersten Schritte, die unbeschwerten Lieder oder wenn wir gedankenversunken vor ihm tanzen. Oder wie ich das bei Johannes feststelle, wenn er Bücher liest, ich staune über ihn und ich denke, so möchte Gott auch über uns staunen. Er freut sich, wenn er sieht, dass wir in unserer Berufung drin laufen. Und es ist der Gott, der uns trotz dem Sündenfall und der uns trotz allem, was wir nicht gut gemacht haben, eben die Schöpfung nicht vergisst. Er hat seinen Sohn geschenkt und geschickt, damit uns Rettung zuteil werden kann, damit Vergebung geschehen kann. Er wartet mit offenen Armen auf seine Söhne und Töchter und er möchte dich in seine Arme schließen. Ich denke da auch immer wieder an unseren kleinen Johannes, der hat jetzt das Schäfchen entdeckt, so ein großes Schäfchen. Und wenn das da ist, dann ist ihm wohl. Und ich denke, dass Gott uns auch gerne so in die Arme schließen möchte. Und dann noch etwas, das mir sehr wichtig geworden ist in der ganzen Diskussion auch um Corona herum. Der irdische Tod ist nichts Wichtiges, Tragisches, Dramatisches. Klar ist es tragisch für die, die zurückbleiben. Aber eigentlich ist er nur der Übergang von dem, dass wir auf dieser Erde leben, zu dem, dass Gott uns in seine Arme schließen kann. Und ich möchte euch auch da Mut machen, haltet nicht fest am irdischen Leben. Es lohnt sich, den Blick von Christus zu haben und zu ihm zu kommen. Dann noch 1. Korinther 11 und damit komme ich zum Abendmahl, das wir miteinander feiern wollen. Warum feiern wir Abendmahl? Weil wir uns daran erinnern möchten, dass Christus uns geschenkt wurde, damit wir errettet sind, damit wir das Mahl im Himmel mit ihm feiern können, zusammen mit all unseren Freunden und Bekannten und allen Menschen, die uns lieb geworden sind. Und ich möchte da einfach auch den Text noch einmal lesen. Paulus sagt, denn ich habe es vom Herrn überliefert bekommen, was ich euch weitergegeben habe. In der Nacht, in der er, also Jesus, ausgeliefert wurde, nahm der Herr Jesus Brot und dankte. Dann brach er es und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies als Gedächtnis an mich. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut. So oft ihr daraus trinkt, tut es als Erinnerung an mich. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unser Glaube. Wir sollen es nie vergessen, dass Gott den Weg wieder freigemacht hat, den Weg in den Himmel. Aber auch, dass Gott den Weg freigemacht hat in deinen Beziehungen, den Weg zu deiner Familie, zu deinem Ehepartner, den Weg zu deinen Kindern, den Weg zu Verwandten und Bekannten, ja sogar auch den Weg zu deinen Feinden, damit sie von Gottes Liebe überwunden werden. Und darum möchte ich mit euch Abendmahl feiern, in Erinnerung daran und zur Festigung unseres Glaubens, dass Gott für mich und für dich am Kreuz das Heil vollbracht hat. Amen. Der Sinn des Abendmahls ist, dass wir uns daran erinnern, was Christus für dich und für mich getan hat. Und es soll uns die Kraft geben, im Glauben aufzustehen und immer wieder aufzustehen, in der Berufung, welche Gott jedem Einzelnen von uns geschenkt hat. Es soll uns die Kraft geben, die Gnade anzunehmen von Herzen. Und wir möchten jetzt eine kurze Zeit der Besinnung haben. Silas wird uns das Lied spielen, Jesus, meine Hoffnung lebt. Und ich werde dann das Mahl verteilen. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie das funktioniert, aber das schaffen wir schon irgendwie. Und ich werde euch das auf die Tischchen bringen oder an die Tischchen. Steht bitte nicht auf, damit wir der Corona-Vorschrift Genüge tun. Aber feiert das Mahl in Gottes Gegenwart. Wir werden dann ein zweites Lied hören. Wenn dieses erste vorbei ist, da lassen wir das Brot und die kleinen Kelche noch sein. Und beim zweiten Lied möchte ich euch dann einladen, das miteinander zu genießen.